HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Selbstheilung ist keine Esoterik. Jeder Mensch hat diesen inneren Heiler in sich, der repariert, erneuert und heilt. Gesundheit ist nicht statisch. Sie muss immer wieder ausgelotet werden.
Mit jedem Atemzug versucht die Selbstheilung, die Prozesse im Körper in Balance zu halten. Sie hilft, eine Erkältung zu überwinden, einen Knochenbruch zu heilen oder eine Wunde zu schließen. Dass unser Körper die Fähigkeit hat, sich selbst zu heilen, ist keine neue Erkenntnis, sondern altes Wissen.
Die wirksamste Medizin ist die natürliche Heilkraft, die im Innersten eines jeden von uns liegt, erkannte der griechische Arzt Hippokrates bereits in der Antike. Für ihn sind Körper und Seele untrennbar miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig.
Der Begriff psychosomatisch, der aus dem Griechischen stammt, fasst dieses Wissen treffend zusammen. Psyche steht für die Seele, Soma für den Körper. Im Mittelalter sorgte allerdings die Kirche für eine absolute Trennung zwischen Körper und Seele. Nach christlichem Dogma war die Seele von Gott geschaffen und unsterblich. Schmerz musste ertragen werden, er galt als Strafe Gottes, und nur Gottes Gnade konnte den Menschen vom Schmerz erlösen.
Im 17. Jahrhundert befasste sich der französische Philosoph René Descartes mit dem Leib-Seele-Problem, wie sich mentale Zustände zu den physischen verhalten. Er kommt zu dem Schluss: Ich denke, also bin ich, und folgerte daraus, dass Körper und Geist voneinander getrennt existieren müssten. Der menschliche Körper war für ihn etwas rein Mechanisches.
Dieses Denken setzte sich im Zeitalter der Aufklärung und des Rationalismus durch und hinterließ Spuren, die bis heute spürbar sind. Über mehrere Jahrhunderte beeinflusste diese Vorstellung auch in erheblichem Maße die Entdeckungen und Fortschritte in der Medizin. Man konzentrierte sich auf das rein Körperliche und Sichtbare.
Körper und Geist wurden nicht mehr zusammengedacht. Wir haben in der Medizin eine seltsame Trennung erlebt, erklärt der Arzt und Gesundheitsforscher Tobias Esch von der Universität Witten-Herdecke.
Der Bereich dessen, was wir heute psychisch nennen oder mental oder das Seelische, war lange Zeit auch dem Glauben, dem Religiösen vorbehalten, einem frommen Leben zum Beispiel. Dann kam die moderne Medizin und man hat zunehmend gesehen, dass Geist und Körper verwoben sind, sich nicht trennen lassen und leider Gottes muss man aber sagen, gerade in den letzten 50, 60 Jahren hat sich dort wieder eine erneute Trennung ergeben, nicht zuletzt auch durch die starke Zunahme der Disziplinen im Bereich der psychologischen Fächer und Forschung und der psychologischen Medizin. Und diese Trennung ist bis heute ein Problem, weil eben Geist und Körper de facto sich überhaupt nicht trennen lassen.
Auch der Übergang medizinischer Prozesse in den unsichtbaren Bereich, also von der makroskopischen zur mikroskopischen Medizin, blieb nicht ohne Folgen.
Plötzlich wurden unsere Sinnesorgane, die hervorragend damit umgehen können, makroskopisch Dinge auch zu erfassen, zu sehen, zu schmecken, zu riechen, hatten keinen Zugang mehr. Weder zu Prozessen aus dem Genom, weder Prozessen aus dem Bereich des Zellinneren, des Zellkernes, aber eben natürlich auch der Bakteriologie und Virologie. Und die Menschen, die dort Experten waren, die Virologen, Epidemiologen, Mikrobiologen, die Robert Kochs, die Pasteurs, Flemings, heute würden wir sagen, die Christian Drostens und Hendrik Streecks dieser Welt, die konnten uns jetzt etwas sagen, die konnten etwas vorhersagen und da waren wir als Patienten raus, da waren wir raus als Menschen mit unserem normalen Menschenverstand.
Die persönliche Expertise für den inneren Arzt wurde in der Medizin nicht mehr abgefragt, erklärt Tobias Esch. Der Arzt wusste einfach mehr.
Der innere Arzt schlummert in jedem von uns. Für ihn ist es ganz selbstverständlich, den Körper zu heilen. Für uns sind das Vorgänge, die wir nicht wirklich wahrnehmen.
Gerade bei einer kleinen Verletzung wie einer Schürfwunde setzt der körperliche Heilungsprozess bereits ein, bevor uns das so richtig bewusst wird, erzählt der Jesuit und Psychiater Eckhard Frick von der Hochschule für Philosophie in München.
Denken Sie mal dran, Sie haben eine kleine Verletzung. Wie schnell da die Blutplättchen hinschwimmen und sich zusammenklumpen und die Wunde verschließen. Ja, das geschieht alles vollkommen unbewusst. Und das ist sicher schneller als Seele im Sinn von Bewusstsein. Aber Seele ist eben für mich Vitalität, Lebendigkeit, auch Transzendenz, also das, was über das Messbare hinausgeht. Und das gehört zu allen Heilungskräften sicherlich dazu.
Ich habe so das Gefühl, dass viele Menschen eigentlich gar nicht um den inneren Arzt, um die innere Heilung wirklich wissen, sondern nur auf den Arzt setzen. Der wird schon richten.
Ja, das stimmt. Also ich schaue nach außen und ich sehe das wie eine Dienstleistung. So ist die gängige Art und man kann auch sagen, die Erfolgsstory der modernen Medizin. Denn wir können ja in der Tat viele Probleme auf die Art und Weise lösen, indem wir den inneren Heiler völlig ausblenden. Beide, der innere Arzt und der äußere, die sitzen auf einer Wippe. Ja? Und wenn der äußere Arzt zu stark oben ist und sich zu sehr breit macht, ja, dann kann dieser innere Arzt nicht in Aktion kommen.
Selbstheilung wird oft als nicht medizinisch relevant wahrgenommen, berichtet Tobias Esch. Er hat lange zu dem Thema geforscht und festgestellt,
erst dann, wenn etwas in Anführungszeichen Ernstes vorliegt, dann wird daraus etwas Medizinisches, dann gehen wir zum Arzt und in dem Moment geben wir gedanklich unsere Selbstheilungskräfte mit dem Betreten der Arztpraxis oder der Klinik an der Pforte ab. Wir haben das Zutrauen, dass es die Selbstheilung gibt, dass sie uns auch in schweren Zeiten hilft, verloren und dass wir etwas beitragen können, um Gesundheit zu stärken.
Jede Heilung hat im Grunde mit Selbstheilung zu tun. Doch es braucht Vertrauen in die natürliche Fähigkeit des inneren Arztes, damit er gut wirken kann. Der Jesuit und Psychiater Eckhard Frick leitet die Forschungsstelle Spiritual Care am Klinikum rechts der Isar in München. Sie bietet Fort- und Weiterbildungen an, die Menschen in Pflege- und Gesundheitsberufen stärken sollen. Wie tröstlich kann es sein zu wissen, dass die Selbstheilung auch aktiv ist, wenn das Leben zu Ende geht?
Heilung gibt es ja auch bei unheilbaren Krankheiten. Das ist mir eben so wichtig, dass wir das nicht beschränken auf die jungen Fitten, die alle Krankheiten überstehen, weil sie so einen tollen inneren Heiler haben, sondern auch sehr schwer kranke Menschen haben diesen inneren Heiler. Auch wenn die Krankheit nicht mehr weggeht.
Egal, ob es darum geht, heil zu werden oder wieder ganz gesund zu werden, ohne Mithilfe des Patienten geht es nicht. Ein Perspektivwechsel ist gefragt, denn die Haltung des Erkrankten zu Gesundheit und Krankheit ist mitentscheidend für seine Genesung. Damit nimmt er einen aktiven Part ein und ist dem Geschehen nicht völlig ausgeliefert.
Ganz wichtig, dass ich als Gesundwerdender nicht nur Objekt der Medizin, sondern selber Subjekt dieses Vorgangs bin. Ich bin nicht nur Patient, Geduldiger, der über etwas sich ergehen lässt, sondern ich gestalte das mit und treffe mit Entscheidungen. Und das trägt auch im Krankheitsverlauf zur Heilung bei.
Welche Rolle könnte denn da der Glaube spielen, wenn er denn da ist?
Ja, das haben wir ja ziemlich häufig im Neuen Testament. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus. Ja. Also Jesus ist nicht so sehr der äußere Wunderheiler, sondern sehr häufig fragt er, was willst du, dass ich dir tun soll? Also er weckt den inneren Heiler.
Im Evangelium nach Markus, Kapitel 5, ist von einer kranken Frau die Rede, die schon 12 Jahre lang an Blutungen leidet. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden, doch keiner konnte ihr helfen.
Sie hat ihr ganzes Geld an die Ärzte verloren. Ja? Das zeigt ja auch, diese äußeren Ärzte konnten ihr nicht helfen. Da braucht es noch etwas anderes. Und das könnten wir fragen, worin besteht denn der Glaube, dass sie Jesus berührt? Na, ich meine auch, dass Jesus sie darauf anspricht. Ja? Sie schämt sich ja erstmal und duckt sich weg und will gar nicht erkannt werden. Der spricht sie an. Also diese Subjekthaftigkeit, also nicht nur Objekt, eben Patientin sein, sondern selber Mitwirkende, das macht den Glauben aus. Glauben ist ja Beziehung, Vertrauen, wie Sie vorhin sagten.
Die Frau berührte das Gewand von Jesus und war von ihrem Leiden geheilt.
Auch ärztliche Heilkunst kann den Prozess der Selbstheilung unterstützen, indem sie das Vertrauen in den inneren Heiler stärkt.
Wie kann man sich das vorstellen? Was heißt das für den Arzt? Ist es ein Appell, den Patienten zu stärken?
Ob dieses Wissen in der Medizin mehr aufgegriffen wird, bleibt fraglich. Es scheint vielmehr, dass angesichts der Apparatemedizin und der zunehmend digitalen Medizin der äußere Arzt noch mächtiger wird, als er es ohnehin schon ist.
Der innere Heiler fristet bis heute ein Schattendasein. Die Medizin bezeichnet ihn als Placebo-Effekt und schreibt ihm damit einen individuellen Faktor zu, den Glauben an die Selbstheilung. Dabei sei der innere Heiler weit mehr als ein Placebo, sagt der Gesundheitsforscher und Arzt Tobias Esch.
Er spielt letztendlich in jedweder medizinischen Interaktion, ob wir das wollen oder nicht, eine Rolle. Natürlich reicht Selbstheilung häufig bei manifesten Erkrankungen nicht aus, um vollständige Heilung zu bewirken. Virchow im 19. Jahrhundert an der Charité in Berlin hat dazu gesagt, dass Krankheit Ausdruck einer Überforderung der Selbstregulation ist, heißt aber im Umkehrschluss, dass Selbstregulation existiert und in jedem Fall eine Rolle spielt. Und insofern ist es ein ganz zentraler Teil der Medizin und auch mein persönliches Anliegen, den inneren Arzt aktiv mit einzuschließen und genauso zu fördern, wie wir dem äußeren Arzt auch entsprechend die Aufmerksamkeit zukommen lassen. Dazu müssten allerdings die Ärzte darüber etwas wissen. Sie müssten das lernen im Studium, sie müssten selber darin geschult werden, wie man kommuniziert mit dem Patienten, um den Selbstheilungseffekt oder Placebo-Effekt zu stärken. Und genauso geschult darin werden, dass bestimmte Wörter, bestimmte Floskeln, bestimmte sprachliche und kommunikative Äußerungen eben genau den Placebo-Effekt zerstören können. Das heißt, Sprache und Kommunikation sind ein scharfes Schwert in beide Richtungen und daran müssen die Ärzte eben auch geschult werden.
Nomi Baumgartl ist eine bekannte, international erfolgreiche Fotografin. 1996 reißt sie ein schwerer Autounfall aus ihrem bisherigen Leben. Diagnose: Gedächtnisverlust, schwere Hirn- und Augenverletzung, eine Nahtoderfahrung.
Down to Earth nennt Nomi Baumgartl den Moment, in dem sie wahrnimmt, dass sie auf einer Intensivstation liegt. Sie erlebt eine Zeit zwischen Wachsein und Wegdämmern.
Das Cockpit war eben so durcheinander gebracht, dass ich selbst im Liegen das Gefühl hatte, ich falle vom Planeten, weil sich alles gedreht hat. Also, dass man einfach liegt und das Gleichgewichtsorgan hat einfach keinen Halt gefunden, trotz ruhiger Lage. Da hat sich jede Bewegung bei mir, hat sich die Welt gedreht.
Die massiven Gleichgewichtsstörungen halten sie lange im Krankenbett. Immer wieder beschäftigen sie die Fragen, wer bin ich, wer war ich, woher komme ich? Antworten findet sie keine.
In der Reha stellt sie fest, dass sie einen kompletten Filmriss hat. Was vor ihrem Unfall war, weiß sie nicht mehr. 2/3 ihres Lebens sind bis heute ausgelöscht. Selbst Erzählungen und Fotos bringen die Erinnerung nicht wieder zurück. Nur so ein Gefühl lässt sie erahnen und innerlich wahrnehmen, das hat mit mir zu tun.
Also wenn ich etwas sehe, dann kann ich es mit einer Emotion in Verbindung bringen, aber das ist jetzt nicht die Story, die dahinter steht, sondern es sind Gefühle.
Und diese Gefühle helfen dir vielleicht auch, dich so anzunehmen, wie du jetzt bist?
Muss ich. Ja, ich muss mich einfach annehmen und sagen, ja, jetzt fehlt vielleicht ein Teil von mir, aber deswegen bin ich nicht nur halb. Mein großes Ziel ist sowieso immer, dass Körper, Geist und Seele eigentlich eine Einheit sein sollten. Dann ist man auch, also was das Thema Heilung betrifft, auf der sicheren Seite, dass man wieder ganz wird.
Nach einem Jahr Reha teilen ihr die Ärzte mit, dass sie austherapiert sei. Sie müsse jetzt mit den verbliebenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen leben. Sie hat weiterhin Probleme mit dem Gleichgewicht, aber auch mit dem Hören und Sehen.
Und dennoch, Nomi Baumgartl findet in ihrer Vorstellung ein Bild von sich, das sie innerlich ganz gesund zeigt. Es ist für sie das Symbol der inneren Kraft.
Das innere Bild war mein Anker, an dem habe ich mich festgehalten, ich werde wieder gesund. Ich habe diese Bilder gesehen, so wie ich heute jetzt wieder arbeite. Es war einfach in mir drin. Das hat mich getragen. Der Glaube an Heilung, der Glaube an etwas, was mich führt, der Glaube an, es gibt noch irgendwas Wichtiges zu tun. Warum habe ich mein Leben zurückgeschenkt bekommen. Und die Verweigerung, also dass ich nicht mehr zurück konnte in alte Spuren, hat mir ja deutlich gezeigt, da ist was anderes, was es für mich zu tun gibt.
Unbeirrt hält sie an diesem inneren Bild fest, in dem sie ihren Heilungsweg sieht. Weitere Jahre vergehen, ohne dass sich ihr Zustand spürbar verbessert. Und doch verändert sich in ihr etwas. Schritt für Schritt lernt sie, was es braucht, um voranzukommen. Gute Gedanken, Geduld und Demut.
Wer an seine Genesung glaubt, kann gesund werden. Wer überzeugt ist, krank zu sein, vermindert die Chance einer Heilung. Das ist keine Glaubenssache, sondern wissenschaftlich belegt. Welche Rolle spielt unsere Psyche bei der Selbstheilung? Warum hat sie so großen Einfluss auf unsere Gesundheit?
Grübeln, Ängste, Stress und Zukunftssorgen spiegeln sich in unseren Gedanken wider. Sie bilden ab, wie wir die Welt und das Leben sehen. Die geistige Haltung beeinflusst unsere Gesundheit. Gesundes Denken stärkt die Selbstheilungskräfte, negatives Denken schwächt sie.
Weil Körper und Geist untrennbar miteinander verbunden sind, erkennt man im Gehirn, welche Zentren aktiviert sind, erzählt Tobias Esch von der Universität Witten-Herdecke.
Von Angstzentren, von Stress- und Alarmzentren. Wir sehen das bis runter auf die Zellkernebene. Aktivieren von Botenstoffen bzw. sogar Gensequenzen, die für Stress, für Entzündung und so weiter zuständig sind. All die Dinge, die nicht gut sind, die Sorgen, das Grübeln, der Stress, die Überforderung, hat harte körperliche Konsequenzen. Jetzt die gute Nachricht. Wir reden ja über Selbstheilung. Wir können den Weg wieder rückwärts gehen.
Man kann bewusst etwas dagegen setzen, indem man den Gedankenkreis aktiv durchbricht und die Aufmerksamkeit ins Jetzt holt.
Da werde ich feststellen, dass jetzt in dieser Sekunde die lange E-Mail-Liste, die To-Do-Liste, die Krankheit meiner Mutter, die Tochter, die im Abitur ist und will nicht wissen, ob Corona oder nicht, das ist alles wahr. Aber es ist in diesem Moment nicht lebensentscheidend. Und Stress heißt aber, es geht gerade um dein Leben.
Durch bewusstes Atmen kommen wir sofort in den gegenwärtigen Moment. Das nimmt dem Stress den Wind aus den Segeln, weil man gedanklich weder in der Zukunft unterwegs ist, noch in der Vergangenheit verweilt, sondern präsent ist in diesem Moment. Wir spüren, was wir intuitiv wissen, dass ruhiges Atmen Körper und Geist beruhigt.
Ich meditiere selber seit mittlerweile 30 Jahren. Und mein Lehrer ist kein aufwendiges Skript, sondern einfach nur der Atem. Das Verfolgen des Atems. Wir können rein mechanisch, könnte man fast sagen, durch den Atem, durch das Zwerchfellatmen und auch durch die Beobachtung des Atems tatsächlich den Parasympathikus bzw. das Nervensystem in Richtung Entspannung, in Richtung Herunterregulation bringen. Und das ist eindeutig körperlich messbar, dass das sofort, wirklich innerhalb von Sekunden im Grunde genommen, den Hebel umlegt in Richtung Selbstheilung und Gesundheitsförderung.
Der Blick wird freier. Plötzlich nimmt man auch wieder Dinge im persönlichen Leben wahr, die uns berühren und uns das Gefühl geben, in etwas Großes Ganzes eingebunden zu sein. Etwa, wenn warme Sommerluft am Abend über unsere Haut streicht. Dafür dankbar zu sein, nährt uns, genauso wie gute Gedanken, gesunde Ernährung, Bewegung und Entspannung. Sie fördern die Gesundheit und die Selbstheilung.
Tobias Esch fragt bei seinen Patienten nicht zuerst nach den Befunden, sondern nach dem, was die Menschen selbst wissen, weil sie es körperlich und seelisch spüren. Ihm ist wichtig, das Bewusstsein für den inneren Heiler zu stärken.
Ich versuche in Situationen hineinzugehen, wo Patienten Dinge schon mal geschafft haben, wo schwierige Situationen schon mal überwunden wurden, wo vielleicht ganz profan ein Bruch ausgeheilt ist, eine Narbe, eine Wunde gut verheilt ist. Je nachdem, wo der Patient steht und mit welchem Problem er kommt, was er oder sie mir gerade berichtet hat, versuche ich ihn zunächst erstmal auch gedanklich in der Vorstellung, in den inneren Bildern dahin zu lenken, diesen inneren Arzt überhaupt erstmal mit einzuladen in den Dialog und mit in den Raum, mit ins Sprechzimmer zu holen. Und dann gehen wir ganz nüchtern, wenn man so will, die Säulen der Gesundheitsförderung oder der Selbstheilung durch. Die sind nämlich jetzt auch gar nicht Voodoo oder esoterisch, sondern die sind altbekannt, nur von uns sträflich häufig im Alltag vernachlässigt.
Selbstheilungskräfte versuchen, unseren Körper wieder in Balance zu bringen. Das geht oft nicht von jetzt auf gleich. Es bringt nichts, den Verband einer Wunde immer wieder aufzumachen, erklärt Pater Eckhard Frick. Heilung braucht Geduld, Zuversicht und Vertrauen.
Der Chirurg beispielsweise operiert, aber was dann geschieht, kann der Chirurg nur abwarten. Dann muss er darauf vertrauen, eben auf diese berühmten Selbstheilungskräfte, von denen der Patient gar nichts weiß, die aber trotzdem wirken.
Im Zusammenspiel mit der Selbstheilung ist Hoffnung etwas, was da auch trägt?
Also es gibt die ganz großen Hoffnungen und die kleinen. Und für kranke Menschen sind meistens die kleinen zunächst einmal die wichtigeren. Also wieder mal schlafen können, schmerzenlos sein, wieder normal aufs Klo gehen können und so weiter. Das sind Hoffnungen, machen wir uns, solange wir gesund sind, nicht so ganz klar, aber die werden dann plötzlich total wichtig. Ja. Diese kleinen Hoffnungen sind auch Symbole für größere Hoffnung oder die kleinen Heilungen auch für die große Heilung.
Nach einem Jahr Reha gilt die schwer verletzte Nomi Baumgartl für die Ärzte als austherapiert. Lange kämpft sie mit sich, bis sie ihre Situation endlich annehmen kann. Sie beschließt, ein neues Leben zu beginnen, mit anderen Voraussetzungen. Ihr Leben bekommt plötzlich wieder neuen Schwung. Sie entscheidet sich, eine Therapie mit Delfinen zu machen. Ausgestattet mit Flossen und einem Minimalequipment, lässt sie sich im Wasser treiben. Körper und Geist können entspannen.
Ein Delfin, der in einer Delfinschule geschwommen ist, hat sich ausgeklinkt und ist zu mir gekommen. Es war jetzt eine Begegnung ohne Berührung. Das war Faszination und Berührung zentral im Herzen. Und vom Sehen her und Wahrnehmen, dass sich durch diesen großen Augenblick, also dieses Augenspiel, sich wirklich in die Augen zu schauen, bin ich wie durch so ein Tor durch. Als wäre ich auf einmal in diesem kollektiven Bewusstsein der Delfine. Ein großer Moment, der mit Bewusstsein zu tun hat. Aufzutauchen sozusagen, vielleicht auch zu erwachen, was uns umgibt.
Die Begegnung mit dem Delfin hat Nomi Baumgartl so stark berührt, dass sich in ihr etwas wandelt. Sie entwickelt ein neues Bewusstsein und erfährt sich als Teil eines großen Ganzen. Ein Heilungsprozess kommt in Gang. Ihr Gleichgewichtssinn und das Augenleiden verbessern sich.
Ich bin dann mit dieser neuen Heilungskraft zurückgekommen und habe auch gemerkt, da hat sich etwas bewegt und das war ein großer neuer Aufbruch.
Das innere Bild und der Glaube an Heilung haben sie über die schwere Zeit getragen. Diese Vorstellungskraft fördert die Selbstheilung, weil sie das Vertrauen in den inneren Heiler stärkt. Vieles können wir positiv beeinflussen, wenn wir achtsam mit uns umgehen und spüren, welche Gedanken, Worte und Taten uns wirklich gut tun.
Menschen, die darauf achten, werden resilienter, heißt es in der Wissenschaft. Sie kommen mit schwierigen Ereignissen und Krankheit besser zurecht, weil sie in der Lage sind, schneller zu ihrem Gleichgewicht zurückzukommen. Was sagt das über die Selbstheilung aus?
Sie kann viel bewirken. Doch wie groß die Chance ist, wieder gesund zu werden, haben wir nicht immer in der Hand, sagt Gesundheitsforscher Tobias Esch.
Es darf jetzt nicht lauten, wenn jemand schwer erkrankt, dass er bloß nicht genug Selbstheilung gemacht hätte und dann am Ende noch schuld sei. Insofern, wie groß diese Chance ist, das muss man sehen. Aber dass es eine realistische Einschätzung ist, zu behaupten, dass Menschen mit einem guten, resilienten Schutzschirm um sich herum bessere Chancen haben, aus Krisen herauszukommen, ob das eine Corona-Krise ist oder auch eine schwere Erkrankung wie Krebs oder ähnlichem anderer Form ist, diese Einschätzung ist ganz realistisch.
Es lohnt sich, die Selbstheilungskräfte bewusst mit ins Boot zu holen und zu stärken. Sie sind unverzichtbar für unsere Gesundheit.
Die Fotografin Nomi Baumgartl hat erfahren, wie Körper und Seele zusammenspielen und gemeinsam stark sind. Heute arbeitet die fast 70-Jährige wieder an großen Projekten. Sie fotografiert jetzt mit einem anderen, tieferen Blick auf Mensch und Natur.